Save the date. Deal Sourcing 2026. Am 15. September in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 1100 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Sichert euch jetzt euer Ticket. www.dealsourcing.de.
What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Frien.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde bei What's up, Corporate Finance. Ich bin Bastian Frien und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, es ist schon wieder Zeit für die Quartalszahlen von Holy & Loki zum Midcap-LBO-Markt, diesmal zum zweiten Quartal 2026. Mit dabei ist wie gewohnt Thorsten Weber, der, wie ihr alle wisst, bei Holy & Loki im Debt Advisory das LBO-Geschäft verantwortet. Hallo Thorsten, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Bastian, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr, sehr gern. Und natürlich haben wir auch wieder einen Gast mit dabei. Und zwar war wieder eine Dame, dazu noch eine sehr erfahrene. Kirsten Bode ist etwa so lang wie ich im Markt, glaube ich, und hat die ersten 6 Jahre im M&A- und LBO-Geschäft bei Morgan Stanley verbracht. Auf 3 Jahre Private Lending bei Silverpoint folgte dann ein kurzer Ausflug zu Public Equities bei einem Hedgefund. Und dann kam der, ja bislang zumindest, der endgültige Wechsel zu Private Debt, zunächst 6 Jahre bei Macquarie in London. Und seit über 11 Jahren arbeitet sie nun von Zürich aus für den Debt Fund Muzinich. Wir haben das vorher nochmal kurz geklärt, wie man das richtig ausspricht. Das ist zumindest nicht verkehrt. Es gibt offenbar ein paar akzeptierte Varianten, aber Muzinich ist wohl das Übliche. Ja, dort ist Kirsten, Co-Head of Pan-European Private Debt. Ja, willkommen in der Runde, Kirsten.
Vielen Dank für die Einladung. Ist mir eine Ehre und ich freue mich auf den Austausch.
Ja, uns ist das auch eine Ehre und ich würde vorschlagen, dass wir zu Beginn mal so ein bisschen über dich sprechen und sehr gern auch über Muzinich. Ich hatte deinen Lebenslauf eben referiert. Du kennst Bank, wenn auch eher Investmentbank, aber gibt's irgendeine Lust in dir, mal wieder für eine LBO-Bank tätig zu werden nach so langer Zeit bei Debt Funds?
Es hat beides Pros und Cons und ja, hin und wieder würde es mich absolut reizen, mal wieder in den Large-Cap-Markt reinzuschauen und bei den ganz großen LBOs mit dabei zu sein und das Underwriting zu strukturieren. Aber im Allgemeinen denke ich, dass doch die Kapazität der Banken, also der Bilanzen, in der Zwischenzeit sehr zurückgegangen sind. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, auf der Private Credit Seite zu sein.
Okay, kann ich nachvollziehen. Dann lass uns mal ein bisschen über euer Haus sprechen. Wofür steht Muzinich aus deiner Sicht? Wir hören uns gleich nochmal an, wie Thorsten das einschätzt. Ihr seid hier mit mehr als einer Strategie im Markt unterwegs. Sag uns mal ein bisschen, was macht ihr und was macht ihr vielleicht auch nicht?
Ich denke, wir sind ein ganz interessanter Marktteilnehmer. Wir sind eine Boutique. Wir managen insgesamt 45 Milliarden US-Dollar global gesehen und sind nur im Bereich Kredit aktiv. Und das ist, glaube ich, heutzutage recht rar, dass es wirklich Anbieter gibt, die eben wirklich sich nur auf den Bereich Kredit fokussieren. Wir haben die DNA über alle unsere Strategien, sowohl auf der liquiden Seite als auch auf der Privatmarktseite, die sich wirklich mit fundamentaler Kreditanalyse beschäftigen. Also das ist wirklich was über die ganze Firma zusammenläuft. Und wenn wir vielleicht im Detail noch ein bisschen in den Privatmarktbereich einsteigen, da verfolgen wir hauptsächlich 2 Strategien. Das eine ist die Direct Lending Strategie, wo wir uns um die kleineren Mittelständler kümmern. Und ich glaube, wir verbringen gleich noch ein paar Minuten, um im Detail wirklich in diese Strategien reinzuschauen. Und dann gibt es eine alternative Strategie dazu, wo wir mit Banken zusammenarbeiten und letztendlich Clubfinanzierungen zusammengestalten. Das heißt, das eine könnte man so sehen, ist eher ein Wettbewerb mit der typischen Bankenfinanzierung. Das andere ist wirklich eine Kooperation zusammen mit den Banken und helfen letztendlich deren Bilanzen zu reduzieren, indem wir in diesen Strukturen mithelfen.
Mhm. Thorsten, wenn du an Muzinich denkst, woran denkst du?
ehrlich gesagt auch in diese beiden Strategien. Also ich glaube, es gibt halt nicht so viele Debtfonds, die wirklich auch in eine Senior-Finanzierung problemlos integrierbar sind. Und ich glaube, das ist schön, ehrlich gesagt. Also wenn wir unsere Ansprachelisten erstellen, überlegen, wen wir ansprechen können, dann ist es natürlich im ersten Schritt immer hilfreich, wenn man Parteien hat, die sowohl das eine bedienen können als auch das andere. Und ich glaube, genau so ist es. In den wenigsten Deals haben wir zu Beginn schon ganz klar feststehen, dass es jetzt eine Unitranche wird oder halt eine Bankfinanzierung. Und dann ist es natürlich toll, wenn man einen Partner hat, mit dem beides problemlos funktioniert, wo man jetzt auch nicht irgendwo, wenn man Richtung Bankclub geht, den Leuten erst erklären muss, warum der Debtfonds jetzt doch kann. Nö, von daher, also ich glaube, das ist eine tolle Strategie. Ich glaube, das ist wirklich attraktiv, dass auch ein lokales Team dann vor Ort ist, wo man auch dann auf deutscher Sprache dann dementsprechend Themen diskutieren kann. Und in der Hinsicht sind wir da in der Partnerschaft, glaube ich, sehr, sehr zufrieden.
Ist es denn aus deiner Sicht so, dass die Banken, wenn es darauf hinausläuft, tatsächlich lieber noch einen Debt Fund im Konsortium mit drin haben oder bleiben die Banken lieber unter sich?
Sowohl als auch. Also ich glaube, ehrlich gesagt, es kommt immer auf die Ticketgröße an. Also wenn wirklich ein großes Ticket gesucht wird und dann ist halt immer die Frage, brauche ich dann wirklich zwei oder drei weitere Banken oder kann ich nicht einen Debtfonds dazu nehmen, der irgendwie 50, 60 Millionen selbst macht? Ich glaube, da ist es dann so eine Frage des Quantums, die man auch dann ganz gut erklären kann. Ansonsten ist es halt schon der Punkt, wenn ich jetzt einen ganz normalen Club aufbaue und ich habe dann irgendwo zwei Banken, die sich halt aus diversen Transaktionen kennen, ich glaube, dann ist es auch intern so ein bisschen besser kommunizierbar. Ich glaube, im Endeffekt ist es immer eine Frage der Darstellung und wie man es auch dann den Leuten klar macht und wie auch denn die Wettbewerbssituation ist. Aber das Üblichere ist eigentlich schon ein Club auf Senior-Seite, der aus Banken besteht.
Hm. Welches Gefühl hast du da, Kirsten? Bist du bei den Banken willkommen oder müsst ihr euch da so ein bisschen reindrücken?
Wir sind bei den Banken eigentlich willkommen, weil die Dynamik, die wir oft sehen, ist, dass wenn eben die zweite oder dritte Bank dann mit in den Club einsteigt, dann wollen die Banken auch was von dem ancillären Geschäft, also die Kreditkarten, das Car-Leasing und so weiter. Und davon wollen wir halt absolut nichts. Und von daher sind wir in dem Sinne ein angenehmer Partner, der sich nicht in die Strukturierung einmischt, der kein anderes Geschäft will. Und das kann eben manchmal auch sehr, sehr gut passen. Das ist, von daher werden wir sehr oft, ja, freundlich willkommen geheißen im Club.
Und was ergänzend vielleicht auch nochmal interessant ist, also ich finde speziell im Rahmen von Refi-Situationen, wo nochmal ein Partner gebraucht wird, der mit reingeht in die Situation und dann doch Banken mit Blick auf eine Due Diligence und auch mit Blick auf Unterlagen vielleicht teilweise doch sehr, sehr hohe Hürden legen. Ich glaube, da ist es teilweise halt schon interessant, wenn man einen Debtfonds einbeziehen kann, der logischerweise auch prüfen muss und prüfen möchte, ja, aber der vielleicht dann doch in so eine Situation ein bisschen geschmeidiger ergänzt werden kann als eine weitere Bank, die dann nochmal einen ziemlich langen Prozess gehen würde.
Würde ich absolut bestätigen. Wir sehen ganz viel, wo es besteht schon ein Club. Es geht um eine Akquisitionsfinanzierung, wo dann einfach ein Terminal C zu der Struktur eingebaut werden soll. Und das sind solche Situationen, wo wir wirklich recht schnell zur Seite stehen können und den Club ergänzen können. Also es ist wahrscheinlich ein Drittel dessen, was wir machen in dem Bereich.
Wir sprechen ja gleich mal ein bisschen ausführlicher über den Gesamtmarkt, aber vielleicht mal zum Einstieg, Kirsten. Erstes Halbjahr 2026, wie oft seid ihr da zum Zuge gekommen?
Also wir haben unser Soll, wenn man das so sagen kann, erfüllt. Wir haben durchaus ein sehr aktives erstes Halbjahr gesehen und man sieht, es ist jetzt noch nicht alles announced, weil wir ja eine gute Handvoll von Transaktionen unterzeichnet haben, die jetzt auch im dritten Quartal und im vierten Quartal dann noch geclosed werden. Aber für uns war es ein sehr, sehr aktives Halbjahr und war interessant zu sehen, jetzt die Daten. Das erste Quartal war ja etwas langsamer und das zweite dann wieder sehr, sehr aktiv. Und das haben wir in der Tat in unserem Deployment auch gesehen. Also wir sind sehr, sehr positiv. Muss auch sagen, also wir sind ja im unteren Mittelstandsbereich aktiv, 5 bis 20 Millionen EBITDA. Da ist immer ein recht verlässliches Volumen von Transaktionen, wo man dann eher im Mittel- und im oberen Segment, sag ich mal, größere Schwünge nach oben und nach unten sieht. Und das ist bei uns weniger der Fall. Es gibt immer eine gute Anzahl von Transaktionen, die wir uns anschauen können.
Mhm. Ist auf jeden Fall ja ein Markt, den ihr, Thorsten, euch anschaut. Und ja, Kirsten hat schon mal eine Kurzzusammenfassung gegeben. Tatsächlich haben wir über Q1 einigermaßen gejammert. Ich finde auch aus ganz gutem Grunde. Q2 stellt sich wirklich ein bisschen anders dar. Lass uns mal wie gewohnt mal mit den gesamteuropäischen Zahlen anfangen.
Ja, gerne. Also mit Blick jetzt auf Unitranche-Finanzierung ist es genau so. Also wir hatten ja ein Q1 mit 110 Finanzierung, was jetzt per se gering war, was aber auch im Vorjahresvergleich ein geringer Wert war, wo wahrscheinlich auch so ein bisschen die Zahl daher kommt, dass das Q4 2025 eher ein starkes Quartal war und dementsprechend einfach weniger Deals im Q1 waren. Jetzt im Q2 sind wir aber bei 146 Transaktionen, was wirklich ein sehr, sehr hoher Wert ist für ein Q2. Das ist nochmal 10% über dem Wert, den wir im Q2 2025 gesehen hatten. Und wenn man das jetzt zusammenzählt, ein erstes Quartal, was eher schwächer war, und ein zweites, was jetzt wirklich gut war, dann kommen wir auf einen Halbjahreswert von 256 Transaktionen. Und das sind dann in Summe nochmal so 2-3% mehr, als wir es im ersten Halbjahr 25 gesehen hatten. Also von daher trotz schwachem Q1 eigentlich ein sehr versöhnliches und positives erstes Halbjahr.
Und lässt sich das so auf Deutschland übertragen?
Ja, ich glaube, in Deutschland war es sogar von den Treibern so ein bisschen anders. Ich glaube, Deutschland war ja einer der wenigen Märkte, die in Q1 eigentlich gar nicht mal so schlecht gelaufen sind, wo es wahrscheinlich so ein bisschen dieses Thema gab, dass manche Deals halt entweder ein Quartal später reported wurden oder halt erst im Q1 geclosed wurden. Und dementsprechend war das Q1 in Deutschland eigentlich gar nicht mal so schlecht, was jetzt die Unitranche-Finanzierung angeht. Da hatten wir im Q1 25 Finanzierung auf der Unitranche-Seite und gehen jetzt im Q2 auf 19 Transaktionen. Was man aber auch sagen muss, ist, dass Q1 war in Deutschland halt ein sehr, sehr starkes Unitranche-Quartal und mit wirklich wenig Bankfinanzierung. Von daher, wenn man sich insgesamt die Werte anguckt, also jetzt nicht nur Unitranche, sondern einfach Unitranche und Senior, da kommen wir im Q2 auf 39 Transaktionen, nach einem Q1 mit 37 Transaktionen und insgesamt auf 76 Deals. Und 76 Deals ist für ein erstes Halbjahr wirklich ein echt guter Wert, verglichen mit einem ersten Halbjahr 2025, wo es noch 64 waren. Also im Prinzip 20% über Vorjahreszeitraum. Ja, und ich glaube so insgesamt von der Größenordnung schon so, dass wenn man jetzt mal überlegen würde, wo man da rauskommen könnte auf ein Gesamtjahr, wo es vielleicht gar nicht so schlecht aussieht.
Okay, klingt nicht schlecht. Also ich habe es mir auch noch ein bisschen angeschaut. Ist tatsächlich, wie du sagst, was wir einfach nicht gesehen haben in diesem Jahr, ist das, was ja auch ungewöhnlich ist, aber letztes Jahr der Fall war, dass wir von Q1 auf Q2 bei den Transaktionen abgesackt sind. Ja, das war diesmal ganz anders. Jetzt haben wir 39 gegen 29 Transaktionen und sind um 5, glaube ich, geklettert, wenn ich es recht im Kopf habe, von Q1 zu Q2. Also das ist tatsächlich ein Aufschwung. Was sich nicht so richtig verändert hat, ehrlich gesagt, ist die Zusammensetzung der Finanzierung, wenn man das zumindest sich auf Halbjahresniveau anguckt. Also auch da kann man sagen, der Incest-Markt bleibt grundsätzlich intakt. Wenn man bei 22% nur an Primaries, das waren, meine ich, 23% im ersten Halbjahr 2025. Man muss aber sagen, und darüber haben wir ja ausführlich gesprochen in der letzten Ausgabe, Q1 war in der Hinsicht absolut desaströs, also muss irgendwie in Q2 was passiert sein, was ein bisschen positiver ist.
Genau so ist es. Also wenn man das Q2 ansieht und auch die Entwicklung ansieht, dann ist es Q2 wirklich mal so ein bisschen ein Silberstreif im Horizont. Also auch mit Blick auf die Prozentzahl für neue Finanzierung, da sind wir jetzt bei 38% im Q2 gewesen. Und das ist ein Wert, wenn man mal zurückgeht die letzten Quartale und guckt, wie da so der Anteil Neufinanzierung war. Also ich glaube, bis man 38% oder höher findet, da guckt man ganz schön lange zurück. Also von daher, das ist mal ein positives Zeichen. Wie du sagst, in den Halbjahreszahlen sieht man es noch nicht so ganz, weil halt da dementsprechend noch das Q1 mit reingegangen ist, was halt jetzt überschaubar gut war. Aber so insgesamt war das Q2 jetzt doch erfreulich, was neue Deals angeht.
Spielt das denn für dich eine Rolle, Kirsten, was für eine Art von Finanzierung das ist? Ob es eine Primärfinanzierung ist, ein Add-on oder ein Secondary oder Hauptsache, ihr werdet das Geld los?
Ja, es spielt klar eine Rolle, aber ob das, also wo es um Add-on versus Primary Acquisitions geht, haben wir letztendlich keine große Meinung dazu. Also es kann beides sehr, sehr interessant für uns sein. Genauso Refinanzierungen können von Interesse sein. Ich muss sagen, der Hauptteil dessen, was wir machen, sind, wie gesagt, frische Akquisitionsfinanzierungen. Oft mit der Flexibilität, dann eben aus der Struktur auch weitere Add-ons zu machen oder die Anfrage wirklich spezifische Add-on-Finanzierung zu machen. Das ist so, denke ich mal, 3/4 dessen, was wir machen.
Du hattest gesagt, Thorsten, Q1 war doch stark von den Debt Funds geprägt. Jetzt sind wir insgesamt bei 58% Debt Fund-Finanzierung fürs erste Halbjahr. Das ist am Ende einigermaßen stabil. Also wie ist dein Eindruck? Gibt es einen Grund dafür, dass die Banken jetzt wieder etwas stärker sind? Sind das reine Zufälligkeiten oder hängt das auch mit der Art der Finanzierung zusammen, die sich ja schon ein bisschen verändert haben im Vergleich zu Q1?
Ja, das ist schon so. Also ich glaube im Endeffekt, das hängt immer so ein bisschen von den Branchen ab und von den Themen, die halt die Branchen prägen. Also wenn ich jetzt einen Sektor habe oder ein Unternehmen, wo stark Buy-and-Build getrieben sein wird, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Debtfonds-Finanzierung geben wird, einfach höher, weil der künftige Eigentümer einfach größeren Fokus auf Wachstum legt. Und Wachstum ist in der Regel wahrscheinlich mit Debtfonds ein Tick einfacher als mit einer Bankfinanzierung. Und wenn ich demgegenüber aber Sektoren habe, die halt dann doch eher geprägt sind von Beständigkeit, von vielleicht auch der Notwendigkeit, weitere Bankprodukte zu beziehen, wie jetzt eine Garantielinie, wie Working Capital Linien, Auslandsgeschäfte. Ich glaube, da ist es dann doch eher, dass ich dann Richtung Bankfinanzierung gehe. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, der schon damit reinspielt. Also wir haben jetzt halt auch dieses Jahr mit Blick jetzt auf Business Service einfach einen Tick weniger Finanzierung als noch im letzten Jahr. Und Business Service sind halt häufig Businessmodelle, wo es doch stärker auch um das Thema Buy and Build und Add-ons geht und wo halt auch der Anteil von Debtfondsfinanzierung ein bisschen höher ist. Healthcare ist so ein Sektor, wo ich jetzt mal sagen würde, da gibt es schon Businessmodelle, die stark auch Richtung Wachstum und Buy and Build und anorganisches Wachstum gehen. Aber da gibt es auch viele Businessmodelle, wo man doch sehr, sehr viel auch organisch erstmal heben möchte. Also ich glaube, bei Healthcare sehen wir auch viele Bankfinanzierungen. Und wenn ich jetzt so ein bisschen auf die Zusammensetzung gucke, die wir jetzt gesehen haben, von den Transaktionen, welche Sektoren betroffen waren, ich glaube, da ist es schon so, dass Healthcare ein sehr, sehr starkes Segment war. So auf das.
Also vielleicht gehen wir da mal noch ein bisschen Fleisch dran, weil du hast ja recht, Services, das hast du jetzt sehr vorsichtig formuliert, ist ehrlich gesagt ziemlich abgestürzt, nämlich von 48% im ersten Halbjahr 2025 auf nur noch 21% der Transaktionen, während umgekehrt Healthcare von 15% auf 30% gestiegen ist und Software von 15% auf 25%. Das ist ja schon durchaus eine massive Verschiebung.
Ja, ich glaube, ein Wert, der uns auch wirklich interessiert hat, das war insbesondere das Thema Software, weil ich glaube, jeder hat so ein bisschen im Hinterkopf, wie das erste Halbjahr war, das war Anfang Februar für Nachrichten gab zum Thema AI und Risiken und weniger Software-Transaktionen. Und ehrlich gesagt, da war es ein bisschen kontraintuitiv, dass bei unserer Sektorzusammensetzung auf einmal der Softwarebereich von 20 auf 25% hochgeht. Wenn man jetzt mal ins Detail reinguckt und sich anguckt, 25% aufs erste Halbjahr, wie sich die Deals auf die Quartale verteilen, was ganz interessant ist, dann kommen wir halt auf ein erstes Quartal, wo der Anteil von Software-Transaktionen eher so bei 32% gelegen ist. Und das sind halt dann doch viele Transaktionen, die einfach zu einem Zeitpunkt initiiert wurden, angegangen wurden, als, glaube ich, die ganz große AI-Diskussion noch nicht so in der Welt war. Naja, und im Q2 haben wir dann noch 15% an Transaktionen gesehen im Softwarebereich. Und auch wenn man dann in die Deals im Detail reinguckt, dann sind halt doch wirklich viele Add-ons und Refis mit dabei, also wirklich wenig neue Finanzierung. Business Service hast du gesagt, ich meine, das ist ein Markt, der vom Highflyer letztes Jahr irgendwo Richtung 21% sich reduziert hat. Aber auch wenn man da reinguckt, da haben wir halt ein Q1, wo es wirklich sehr, sehr wenig gab, auch vielleicht aufgrund dessen, dass letztes Jahr so aktiv war, mit 14%. Und wenn ich jetzt aufs Q2 gucke, dann haben wir 29%. Also von daher durchaus wieder eine Erholung. Ich glaube, es wird spannend zu sehen sein, wie einfach das gesamte Jahr sich weiterentwickelt, insbesondere im Blick auf Software, aber auch Business Service. Also ob Business Service nicht wieder locker Richtung 30% plus geht. Und Healthcare ist, wie du sagst, also das ist ein Sektor, der hat in der Vergangenheit schon deutlich höhere Prozentsätze gesehen gehabt. Dann gab es so 2-3 Jahre, wo wir deutlich im unter 20% Bereich waren und dieses Jahr die 30%, vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass es einfach weniger Deals historisch gab und dann gewissen Nachholbedarf so in den ersten 6 Monaten.
Wie hat sich denn bei euch, Kirsten, der Blick gerade auf Software verändert im Laufe der letzten 12 Monate? Das war ja fast ein bisschen hysterisch zwischendurch, wenn man sich die öffentlichen Märkte anguckt. Wie habt ihr da durch die Private-Debt-Brille drauf geschaut?
Ja, vielleicht ein allgemeiner Kommentar auch zu dem, was jetzt gerade gesagt wurde, weil es alles so ein bisschen miteinander verwoben ist. Und vielleicht fange ich auch mal mit dem Thema Healthcare an. Also wir haben in der Tat, waren wir auch sehr aktiv im Bereich Healthcare. Ich glaube, Healthcare muss man auch sehr differenziert betrachten. Wir haben Unternehmen finanziert, die letztendlich wirkliche harte Assets produzieren, ob das jetzt Hip-Replacement-Teile oder wie auch immer sind. Also, und das sind Unternehmen, die jeweils auch akquisitiv sind und sein wollen und dementsprechend auch unsere Struktur relevant war. Also von daher haben wir auch diesen Healthcare-Trend gesehen. Ich denke, ich meine, unsere interne Meinung zum Thema Software, AI, ich glaube, es gibt immer noch sehr, sehr gute Softwareunternehmen. Man muss sich das Ganze einfach wirklich von Grund auf verstehen, was macht das Unternehmen genau, wo ist der Value-Add und so weiter und so fort. Und meine Interpretation, auch im Zusammenhang damit, des Abfalls im Business-Service-Bereich ist, dass viele dieser Unternehmen im Business-Service-Bereich eben auch große Gefahren durch AI sehen oder auch Benefits. Also es ist einfach sehr unklar momentan zu sehen. Ich sage jetzt ein Beispiel, Accounting. Ja, da gab es einige Firmen, die im Markt waren. Ist das für die Firmen, ist das positiv oder ist das negativ? Ist bis jetzt schwer zu beurteilen, kann in beide Richtungen gehen. Und ich denke mal, dass da auch sowohl aus der Private Equity Brille wie auch aus der Private Debt Brille Unsicherheit in diesem Segment bestanden hat, nicht nur im Software Segment. Das heißt, wir sind weiterhin durchaus offen, dem Bereich Software, wenn wir gute Gründe haben, dass das Unternehmensmodell beständig ist, aber würden die gleiche Linse auch auf Business Services Unternehmen anwenden und schauen, wie vertretbar ist denn das langfristige Geschäftsmodell in diesen Bereichen.
Gibt es ja im Moment, Thorsten, Sektoren, wo du sagst, also die trage ich ehrlich gesagt relativ ungern entweder den Banken oder den Debt Funds an?
Also ich glaube, das sind ehrlich gesagt ist unverändert die Sektoren, die halt in den letzten Quartalen und Jahren auch schwierig waren. Also ich glaube, ich muss es gar nicht mehr erwähnen, aber ich glaube, Automotive ist einfach Rahmenbedingungen gegeben, einfach wahnsinnig schwierig. Es gibt immer noch Automotive-Firmen, die in Portfolien sind, und wenn man da halt wirklich jetzt eine Exit-Möglichkeit sucht oder eine Refinanzierungsmöglichkeit sucht, das ist halt wirklich unglaublich schwierig. Ansonsten ist es halt wirklich zu differenzieren, also genau wie Kirsten gerade gesagt hat. Also ich glaube halt im Endeffekt, wenn man sich auch Softwarefirmen ansieht, und wir haben jetzt im ersten Quartal oder im ersten und zweiten Quartal einige Softwarefirmen auch wirklich finanziert und refinanziert, dann ist es halt wirklich so, dass man sich es im Detail angucken muss. Und das ist halt auch ein großer Unterschied verglichen mit letztem Jahr. Also wenn ich an letztes Jahr denke und dann überlege, welcher Fokus eine Commercial Due Diligence in der Historie auf das Thema AI gelegt hat in 2025 und in den Vorjahren, dann war das halt ein Themengebiet, das hat man sich angeguckt, das ist aber nicht im Mittelpunkt gestanden. Das war spannend zu sehen, nur jetzt ist es halt wirklich das Fokusthema. Und das ist auch bei unseren Prozessen mittlerweile so, dass wir halt das Thema auch wirklich ganz bewusst für uns in den Mittelpunkt rücken und auch wirklich versuchen, da wahnsinnig früh zu informieren, dass wenn jemand damit nicht komfortabel wird, dass derjenige auch schnell den Prozess verlässt, aber dass die Leute, die halt das vielleicht auch genauso sehen wie wir, dementsprechend im Prozess bleiben und früh gut informiert sind. Und deswegen, also ich finde, Software ist weiterhin ein Themengebiet, wo wir aktiv sind, wo wir gute Finanzierung dargestellt haben. Und ich meine, im Consumer-Bereich muss man einfach auch gucken. Ich glaube, es gibt all die Themen, die wir, glaube ich, um uns herum spüren, Kaufzurückhaltung und so weiter. Wir gucken uns Themen wirklich ziemlich detailliert an, weil nichts ist eigentlich schlimmer als Zeit auf einem Deal zu nutzen und zu investieren. Und das wird im Endeffekt nichts. Das ist das Schlimmste, was man machen kann.
Heißt das, du lehnst auch mal was ab?
Total oft. Also ich glaube, wir sind da auch wirklich brutal ehrlich. Wir werden auch deswegen sehr, sehr häufig von Sponsoren angesprochen, weil die wissen, dass wir jetzt nicht nach dem Mund reden, und die wissen auch, dass wir ehrlich gesagt lieber früh rein Wein einschenken, was es hier potenziell gibt, und dann nicht jetzt irgendwie negativ überraschen wollen in 4 bis 6 Wochen. Und das Schlimmste ist ehrlich gesagt, wenn man ein Thema annimmt, von dem man nicht überzeugt ist, das Thema dann irgendwo in eine Richtung geht, die man vorher befürchtet hat, und dann 6 Wochen später beim Sponsor sitzt und dann über all die Themen, die man vorher schon im Kopf hatte, reden muss, warum es diesmal nichts wurde. Ich glaube, das ist für die Partnerschaft nicht gut, das ist für die eigene Zeit nicht gut, das ist für die Kosten des Kunden nicht gut. Dann lieber früh ehrlich und dann lieber auf ein anderes Thema gehen und dann mit voller Begeisterung. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt nicht in Situationen, die schwierig sind, auch kämpfen würden. Aber es gibt auch Situationen, da muss man ganz ehrlich sein, da ist es wahnsinnig schwierig, und wenn die Parameter vom Kunden so sind, dass sie nicht erfüllbar sind und anders geht's nicht, dann muss man auch ehrlich sein.
Bilden sich denn die Debt Advisor Kisten in der Regel selber eine Meinung, was nicht finanzierbar ist, oder klopfen die auch häufiger mal mit ihren Gurken bei euch an und gucken mal, ob nicht noch was geht?
Genau wie Thorsten das sagt, ich glaube, die erfahreneren Debt Advisor wissen ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert, aber es gibt eine ganze große Bandbreite von Beratern, die in dem Bereich aktiv sind. Von daher hat man nach einer Weile in dem Bereich dann schon ein Gefühl dafür, wenn, je nachdem, wer einen anruft, wie wahrscheinlich das dann ist oder nicht.
Und vielleicht noch eins ergänzen. Also ich glaube, das ist auch für uns so. Ich meine, dieses Thema Arbeitszeit, was ich gerade gesagt habe, Kapazitäten, das klingt jetzt irgendwie so, ja, dann wird halt mal ein paar Tage gearbeitet, ein Thema, was nichts wird. Aber wir gehen auch in unseren Fällen einfach wirklich in die interne Diskussion, stimmen uns da auch mit Kollegen ab. Und wenn da die allgemeine Meinung ist, dass es zu schwierig ist, ja, dann gehen wir lieber ehrlich zurück und sprechen über Alternativen oder auch über Möglichkeiten, wie es denn möglich wäre, aber die halt nicht ganz dem Kunden in erster Sicht entsprechen. Und das ist 1000-mal besser. Also ich glaube, das ist auch wirklich die Erfahrung aus den letzten Jahren. Also ein Kunde, wo man früher einen Wein eingeschenkt hat und dann sachlich drüber gesprochen hat, der kommt immer wieder. Jemand, den man enttäuscht hat, der wird halt nicht wiederkommen.
Das klingt durchaus plausibel. Wir sprechen ja im Kern über den deutschen Markt, aber ich habe jetzt ja hier mit Kirsten jemand mit einer paneuropäischen Verantwortung. Das möchte ich natürlich schon ganz gerne nutzen. Also vielleicht kannst du uns, Kirsten, mal ein bisschen schildern, wie mit der Brille, die du auf der Nase hast, nämlich den gesamteuropäischen Markt, wie sich da der deutsche Private Debt oder auch LBO-Markt ausnimmt. Was macht ihn besonders? Wo ist er vielleicht wie alle anderen Märkte auch?
Ja, nein, gute Frage. Ich denke, wenn wir uns die unterschiedlichen Märkte anschauen und miteinander vergleichen, dann vielleicht ein paar Dimensionen. Nummer eins natürlich die Dimension, wie weit ist die Bankenlandschaft konsolidiert? Und da sieht man natürlich wirklich eine Unterscheidung. England, Irland, auch Benelux hat eine Bankenlandschaft, die extrem konsolidiert ist. Und dementsprechend ist man als Private Debt Fonds, sag mal, besser aufgestellt, weil der Wettbewerb auf der Bankenseite einfach sehr viel geringer ist. Die deutsche und auch Schweizer und italienische, zum Teil auch französische Bankenlandschaft ist noch sehr viel weiter aufgestellt, auch mit den Sparkassen, Kantonalbanken in der Schweiz und so weiter, dass man da einfach einen größeren Wettbewerb aus dem Bankensystem heraus sieht. Also das ist wirklich ein recht dramatischer Unterschied und auch einer der Gründe, warum wir sehr bewusst in das Geschäft eingestiegen sind, im Prinzip in Kooperation mit den Banken diese Strukturen zu kreieren.
Macht das auch das Pricing kaputt?
Nein, wir unterscheiden uns. Also das Pricing Banken versus Kreditfonds war ja schon immer recht unterschiedlich. Das heißt, man muss wirklich ein Value-Add als Fonds zur Verfügung stellen. Aber das kann sehr vielseitig sein. Das muss nicht immer unbedingt mehr Leverage sein. Das ist auch die Bullet Facility. Das ist die Anzahl von Committed Lines, die man zur Verfügung stellen kann. Das kann manchmal sein, wie schnell man zum Abschluss kommen kann. Also es können ganz, ganz unterschiedliche Aspekte sein. Das kann manchmal sein, die Möglichkeit, dass man über Grenzen hinweg mit dem Unternehmen aktiv sein kann, also Akquisitionen in unterschiedlichsten Ländern darstellen kann, machen wir sehr oft. Also es können unterschiedliche Punkte sein. Das heißt, nicht im Wettbewerb unbedingt ums Pricing, sondern eher, also unsere, genau wie bei Thorsten auch, wenn wir unsere Transaktion anschauen, möchten wir unsere Zeit nicht verschwenden. Das heißt, wir schauen uns ganz genau an, wie können wir uns differenzieren von der Bankenfinanzierung. Wenn wir keine Unterscheidungsmerkmale sehen, geben wir oft auch das Feedback, hey, das könntet ihr eigentlich auch mit der Bank darstellen. Warum redet ihr überhaupt mit uns? Um eben keine Zeit zu verschwenden. Also das ist ganz relevant. Vielleicht ein paar andere Punkte noch im Hinblick auf, wie schauen wir ganz Europa an. Simplistisch gesagt redet man über die Beer-Drinking und die Wine-Drinking-Countries. Und das ist so eher von der Risikoperspektive. Also wenn wir mit unseren Investoren sprechen, dann sagen die immer, oh, seid ihr denn auch in den Wine-Drinking-Countries unterwegs? Und da wird immer gedacht, da ist das Risiko sehr viel höher, weil die Insolvenzsysteme einfach etwas langfristiger, undurchschaubarer, schwieriger zu managen sind. Und wir haben uns nicht gescheut, auch in diesen Ländern aktiv zu sein, ganz einfach, weil wir wirklich lokal mit lokalen Teams vor Ort in diesen Ländern sind und, glaube ich, ganz gut diese Risiken proaktiv managen können. Das heißt, wir glauben nicht unbedingt, dass mehr Risiko in solchen Ländern liegt. Die andere Dimension, die, glaube ich, noch recht relevant ist, ist Sponsor-driven, sponsor-less, also ob wir Unternehmen finanzieren, die in Händen von Private Equity Sponsoren sind oder auch nicht. Ich finde das ganz interessant, weil man redet ja immer über den deutschen Mittelstand und da ist so viel Finanzierungsbedarf und wir wären durchaus offen, viel, viel mehr in diesem Bereich zu machen, aber sehen da ja Berührungsängste dann teilweise auch mit Fonds wie unserem, wo dann gesagt wird, nee, wir haben unsere Bank, die macht alles und wir brauchen nicht mehr, wo ich denke, es ganz toll wäre, einfach mal eine offene Diskussion zu haben, was vielleicht der Mehrwert auch in diesem Sponsorless-Bereich sein könnte. Also ich glaube, da ist noch viel Entwicklungspotenzial, wo ich zum Beispiel in England und Irland sehr viel weniger Berührungsängste sehe in diesen Transaktionen.
Habt ihr denn dafür den Vertriebskanal oder auch die Debt Advisor? Thorsten, du stehst ja vor derselben Frage. Du bist nun auf LBO-Geschäft fokussiert, aber am Ende haben die Banken ja einfach den riesengroßen Vorteil, dass sie die Kundenbeziehung schon haben und auch eine Vertriebsstruktur, mit der sie einfach den Mittelstand in der Breite bespielen können, was weder ein Debt Advisor noch ein Debt Fund so richtig machen kann. Oder ist das Problem sehr viel weiter, dass es tatsächlich den Bedarf eigentlich nicht gibt oder zu viel Berührungsängste, weil man denkt, das ist zu teuer oder vielleicht will er nachher in mein Eigenkapital. Also wir reden über dieses Thema ja seit 10, 20 Jahren, ehrlich gesagt, ja. Und so ein ganz bisschen, würde ich sagen, steigt der Anteil der Debt Funds an der klassischen Corporate-Finanzierung, aber eben wirklich nur sehr, sehr langsam.
Ich glaube, die Frage ist auch die Verfügbarkeit einfach von sonstigen Finanzierungsquellen. Und wie es auch Kirsten gerade gesagt hat, ich glaube, in Deutschland hat man halt schon noch diesen großen Unterscheidungsmerkmal, dass man halt doch viele lokale Banken und regionale Banken hat, die halt speziell so im deutschen Mittelstand, wie man sich halt so vorstellt, auch dann eine starke Position noch haben, wo dann halt doch immer noch Finanzierungen möglich sind, die vielleicht in anderen Jurisdiktionen, wo es dann doch vielleicht alles ein bisschen zentralisierter ist und eher auf Großbanken getrimmt ist, so in der Art und Weise nicht möglich ist. Ich glaube, dass das Thema generell Debt Advisory für Mittelstand, für Corporates, aber auch Debt Fonds, ich glaube, dass das halt wirklich ein iterativer Prozess. Also das ist schrittweise, je öfter man die Leute trifft, je öfter man spricht, umso geringer sind die Hemmschwellen, dass man da einfach mal in einen direkten Dialog geht. Ich glaube, es ist halt doch teilweise halt dieses Thema, dass es halt in der Vergangenheit immer noch anders geklappt hat und dass man sich dann halt dann doch gegebenenfalls einen Berater hat sparen können oder halt doch eine Alternative hatte, die günstiger war. Die Frage ist halt nur, wie sich es künftig entwickelt. Also insbesondere mit Blick jetzt auf die aktuelle Lage in der Industrie und generell in der Wirtschaft und auch mit Blick dann auf Sektoren, die halt kritisch sind. Ich meine, da merken wir auch, dass auch lokale Banken die Schotten langsam dicht machen und dass es da dementsprechend einfach auch andere Instrumente bedarf. Aber die generelle Sichtweise auf die europäischen Märkte, ich kann das eins zu eins so bestätigen. Also aus einer anderen Warte, weil wir es ja weniger so ein bisschen der Competition zwischen den Produkten sehen, sondern vielmehr, in welche Richtung geht das Angebot und was sind die Gepflogenheiten und was sind die Besonderheiten. Und ganz klar, ich meine, Schweiz steht für Kantonalbanken, steht für eine starke UBS, steht auch tendenziell eher für günstige Finanzierung, wo man schon sehr, sehr gute Gründe haben muss, warum man vielleicht dann doch Richtung Debtfondsfinanzierung geht. In Nordics hat man Nordic Bond, Deutschland mit vielen kleineren Banken. Also ich glaube, das sind so die Unterschiede. Und das ist auch wichtig für uns, dass wir dementsprechend in den einzelnen Jurisdiktionen vor Ort sind und da die Ansprechpartner dann wirklich auch direkt kennen. Und das ist speziell in Deutschland so. Also ich glaube, wir kennen wirklich wahnsinnig viele Sparkassen, Volksbanken und so weiter. Und das gehört zum Daily Business einfach.
Dann lasst uns doch sogar noch mal ein Stück über den europäischen Markt hinaus gucken, und zwar in die USA. Also das machen wir ja selten, weil Europa ist schon ein sehr eigenständiger Markt. Aber da hat es ja nun in Bezug auf Private Debt nicht nur einen deutlich größeren Anteil an der Gesamtfinanzierung, sondern auch eine ganze Menge negative Schlagzeilen gegeben. Kirsten, wir hatten vor ein paar Monaten mal gesprochen. Ich erinnere mich, da hast du dich ziemlich entspannt gezeigt. Ich wüsste gern, ob das immer noch so ist. Es gibt ja jetzt ein paar aktuellere Zahlen von den BDCs, die ich mir mal rausgeschrieben habe. Da wurde über NPL-Quoten im zweiten Quartal von 2,4 bis 3,6% gesprochen, als wäre das eine Katastrophe. Ich weiß gar nicht, ist das eine? Ordne das mal ein bisschen für uns ein, vielleicht Kirsten, was du da beobachtest.
Also ich bin jetzt auch nicht täglich im amerikanischen Markt aktiv, aber wie gesagt, wir haben Aktivitäten auch in den Bereichen. Was wir damals besprochen hatten, war, dass die Problematik ja auch zum großen Teil einfach über das Packaging des Private Credit gekommen ist. Das heißt eben das Semi-liquide, dass eben liquide Assets und letztendlich illiquide Assets zusammengemischt wurden, es bestimmte Redemption-Features gibt, die dann eben eine Problematik erzeugt haben. Das heißt, das Problem hat nicht unbedingt an der Performance der unterliegenden Kredite gelegen, sondern eher, wie es dann zusammengepackt wurde und verkauft wurde. Und ich glaube, die Meinung hat sich bei uns intern nicht geändert. Bezüglich der Default Rates, also das, was du jetzt gerade erwähnt hast, liegt, denke ich, immer noch im groben mittleren Bereich, vielleicht am oberen Ende dessen. Aber wir sehen weder in Europa noch in Amerika jetzt plötzlich ein großes Ansteigen der Default Rates, was auf größere Problematiken in dem Private Credit Bereich hindeutet. Von daher sehen wir das eigentlich immer noch relativ entspannt, ja.
Habt ihr da einen Blick drauf, Thorsten?
Also ich glaube halt ehrlich gesagt, die Einwerbung des Kapitals in den USA ist einfach eine andere. Also ich glaube, da ging es auch viel mehr im privaten Bereich und viel weniger oder nicht so stark, wie es in Europa ist, im institutionellen Bereich. Und aus meiner Sicht ist das so der Haupthintergrund und Hauptunterschied, dass dementsprechend da vielleicht auch die Nervosität einfach höher ist, wohingegen das System in Europa, und so nehme ich es wahr, und auch mit Blick dann darauf, wie man die einzelnen Player wahrnimmt, ich jetzt wirklich als stabil erachten würde. Und wie es Kirsten gesagt hat, also klar, man sieht, und das ist jetzt auch nichts Neues, dass natürlich eine gewisse Aktivität auf der Restrukturierungsseite ist, was ja auch nicht groß wundert in der Volkswirtschaft mit seit jetzt doch einiger Zeit zwischen 0% und 0,7% Wachstum, wo es dementsprechend Gewinner gibt, aber auch Unternehmen gibt, die halt dann nicht erfolgreich sind. Aber ich sehe da ehrlich gesagt jetzt keine große Besorgnis, was Europa und was unseren Markt angeht, mit Blick auf die Stabilität von Funds und bin da auch mit Blick auf die meisten Fonds und auf das Marktgeschehen recht positiv. Also es ist immer ein Kommen und Gehen gewesen im Markt, aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass es jetzt irgendwo hier Zeichen dafür gibt, dass es da irgendwo eine Instabilität gibt.
Kommen und Gehen ist ein gutes Stichwort. Wir haben durchaus ja in den letzten Jahren eher Banken gehen sehen. Geht das weiter oder hast du das Gefühl, Thorsten, dass wir da aktuell in einer stabilen Phase sind?
Das ist ein bisschen die Frage. Ich meine, wir haben ja vor Jahren haben wir auch sehr stark über das Thema Sparkassen zum Beispiel gesprochen und Regionalbanken. Ich glaube, dann ist die Aktivität da ein bisschen runtergegangen. Dann gibt es wieder jetzt eine Marktlage, wo es vielleicht doch ein paar Player gibt, die wieder nach Finanzierung gucken. Also ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keine Bank, wo ich jetzt sagen würde, die zieht sich jetzt irgendwie zurück oder wir merken, dass die Aktivität zurücknimmt. Ich glaube, was die meisten Banken halt mittlerweile gesehen haben und da dementsprechend sich auch verhalten, dass man irgendwo einen USP braucht. Und ich meine, ich habe oft schon drüber gesprochen, vor 5 oder vor 10 Jahren war der einzige USP und den gleichen USP hat jeder gehabt, dass jeder 20 Millionen lenden wollte, jeder war gleich schnell und jeder hat das gleiche Pricing gehabt und keiner konnte ein größeres Ticket machen. Heißt, wir hatten eigentlich über Jahre hinweg im normalen Banking überhaupt keinen USP und ich glaube, das ist doch jetzt mittlerweile anders. Also wenn man so die Reihe der Banken durchgeht, ich glaube, da hat jede irgendwo so ihre Daseinsberechtigung, ihren Fokus auf vielleicht kleinere Deals, auf größere Deals, auf größere Final Holds mit einem Debtfonds gemeinsam, auf vielleicht noch Spezialprodukte, die so ein bisschen auch in Richtung Kombination mit einer Unitranche gehen. Von daher, ich wüsste jetzt im deutschen Markt, ehrlich gesagt, sehe ich jetzt da keine besondere Entwicklung auf der Bankenseite, die jetzt irgendwo in die Richtung geht, dass ich da vielleicht jemanden verabschieden könnte. Nee, gar nicht.
Wir haben ja immer lange davon gesprochen, dass Deutschland overbanked ist und ehrlich gesagt eben eigentlich auch, zumindest implizit, haben wir so nicht genannt, aber ist es ja. Jetzt sind in den vergangenen Jahren unzählige Debt Funds mit dazugekommen. Kirsten, dieser USP, braucht's den und haben wir nicht einfach zu viele Spieler dann doch, von denen sich dann mal wieder, mal wenn sich da 2 Dutzend verabschieden würden, dann würde Thorsten das wahrscheinlich kaum merken.
Ja, ich glaube, für Thorsten ist es gut. Je mehr, desto mehr Auswahl, desto schwieriger wird sein Job. Von daher grüßt er wahrscheinlich die Anzahl von vielen Anbietern im Markt. Auch das muss man wieder differenziert betrachten. Ich denke, wir hatten es vorhin erwähnt, wir sehen jetzt im unteren Mittelstandssegment eigentlich nicht einen extrem großen Wettbewerb. Ja, es gibt sicher eine gute Handvoll von Anbietern, aber aus unserem Bereich haben sich viele Anbieter zurückgezogen, weil die Vorgrößen größer und größer geworden sind und damit ist im Prinzip die Dealgröße nicht mehr von Interesse, in der wir aktiv sind. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt das Mittelstandssegment anschaut und den Large-Cap-Market, da waren da wahrscheinlich früher weniger Anbieter, da waren jetzt auch nicht so viele Deals in den Bereichen und da sieht man wahrscheinlich schon einen recht großen Wettbewerb momentan, der sich natürlich auch in einer Reduktion der Spreads zeigt. Wird das immer und ewig so bleiben? Unklar, aber ich denke schon, dass man da momentan so ein bisschen ein Gefüge sieht, was eher schwieriger ist, um wirklich das Geld an den Markt zu bringen, was man auch geraced hat. Heißt das unbedingt, dass die Anbieter, dass es keine Berechtigung für diese Anbieter gibt, würde ich nicht sagen. Marktumfeld kann sich auch wieder ändern. Ich sehe es als ein Umfeld, wo es sehr, sehr schwierig ist, als Newcomer einfach einen neuen Fonds aufzusetzen. Ich glaube, der Markt ist reif. Außer man hat jetzt irgendwie eine ganz neue Strategie und geht in, sag ich mal, esoterische Asset-Back-Strategien, wo es noch niemanden gibt, gibt es jetzt keinen großen Bedarf, einfach noch 10 weitere Fonds aufzusetzen. Das heißt, ich glaube nicht, dass es jetzt unbedingt noch mehr Fonds geben muss und dass wahrscheinlich auch eine gewisse Konsolidierung stattfinden wird. Ganz einfach natürlich aus dem Fakt, dass es Fonds gibt, die vielleicht nicht so toll performt haben, die dann im nächsten Fundraising nicht mehr so erfolgreich sind, wie es in der Private Equity Welt auch ist. Werden es jetzt Riesenanzahlen sein? Nee, wahrscheinlich nicht, aber ja, gesundes Ausdünnen des Marktes, würde ich es beschreiben.
Also ich sehe es ganz genauso. Also ehrlich gesagt, ich glaube, diese große Anzahl an Finanzierungsparteien ist auf den ersten Blick, und wenn man auch speziell mit Parteien aus dem Ausland spricht, ist es immer eindrucksvoll, dass man sagen kann, wir haben hier 60 plus aktive Debtfonds, die uns immer wieder besuchen und nach Transaktionen gucken. Nur ehrlich gesagt ist das ja gerade eigentlich nicht unser Business. Also ich meine, wenn ich jetzt eine Liste mache von 90 bis 95 Finanzierungsparteien, wo ich sagen würde, die sind alle gleich wahrscheinlich, dass sie die Finanzierung machen, ich glaube, dann würden wir echt einen total schlechten Job machen. Also ich glaube, da geht es ja wirklich darum zu wissen, was sind so wirklich die Hauptparteien, die aktiv sind, was sind die Parteien, die wirklich auch gerne einen Deal machen würden Und wem traut man es überhaupt zu? Und ich meine, es passiert einfach zu oft, dass man von irgendwelchen Parteien im ersten Schritt ein Feedback bekommt, was grandios ist und zu gut, um wahr zu sein. Naja, und dann gibt es 2 Wochen später irgendwelche weiteren Berichte und dann sagen die klammheimlich ab, weil sie irgendwas in den Berichten gesehen haben. Das kann man vielleicht einmal durchgehen lassen, vielleicht ein zweites Mal, wenn es dann zum 37. Mal passiert. Also irgendwann muss man auch Konsequenzen ziehen. Und dann ist halt die Frage, ist es wirklich eine höhere Finanzierungssicherheit, die ich darstellen kann, nur weil es die Parteien auf den Plätzen 37 bis 74 gibt? Naja, oder sind es halt doch die Parteien, die entweder viel gemacht haben oder die, die vielleicht neuer im Markt sind und vielleicht auch einfach gerne was machen wollen, wo man eine gewisse Vertrauensbasis hat. Und ich glaube, das ist so der Haupt-USP dessen, dass man halt im Markt es sich auskennt, die Leute kennt, einschätzen kann. Ja, und warum es auch sinnvoll ist, wirklich vor Ort zu sein.
Du wirst die Zahlen nicht parat haben, aber vielleicht kannst du sie ein bisschen abschätzen. Mit wie vielen verschiedenen Finanzierungsparteien hast du in den letzten 2 Jahren tatsächlich abgeschlossen? Oder deine Kunden?
Also unsere Denke ist immer die, wir machen pro Jahr 20 bis 25 Fälle. Ich würde mal vermuten, dass es pro Jahr dann wahrscheinlich irgendwie 15 bis 20 unterschiedliche Finanzierungsparteien. Immer die Frage, was man halt dann sagt mit Blick auf einen Bankenclub, wenn dann 2, 3 Parteien dann irgendwo drin sind. Also ich würde mal vermuten, das sind insgesamt vielleicht unterschiedliche Parteien auf 3 Jahre, 25 Parteien, 20, 25 Parteien. Das ist jetzt nicht so, dass wir immer zu denselben gehen, aber es ist halt schon so, wenn jemand in einem alten Deal mit einem Sponsor sehr erfolgreich agiert hat, einen guten Precedent gelegt hat, im nächsten Deal auch wiederum ein gutes Offer gelegt hat und interessiert ist, da spricht einfach wahnsinnig wenig dagegen, den wiederzunehmen. Und das ist der Punkt. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Gemengelage. Und auch wenn ich mir den Midcap-Monitor angucke und dann so ein bisschen gucke, wie aktiv welche Parteien in welchen Märkten sind, ich glaube, das spricht dann so ziemlich auch in die gleiche Richtung. Da hat man auch so roundabout 20, 25 Parteien, die wirklich aktiv sind. Und dann natürlich noch viele, die man auch ansprechen kann. Nur meine Denke ist halt immer die, wenn ich jetzt eine Prio 2-Liste habe und ich spreche irgendwann die Prio 2 an, da kann ich ja nicht davon ausgehen, dass die Prio 2 signifikant meine Wahrscheinlichkeit erhöht, weil es ja auch nur eine Prio 2 ist. Und das hat ja auch einen Grund.
Gibt es denn irgendwo auch eine veritable Lücke, also mit Ausnahme vielleicht von Appetit auf Automotive?
Also ich fand, was Kirsten gerade gesagt hat, geht genau in die Richtung. Also ich finde ehrlich gesagt, ich meine, wir machen ja auch genau die gesamte Bandbreite und wie es Kirsten auch gesagt hat, von 5 bis 20 Millionen EBITDA, das ist einfach so ein Brot- und Buttermarkt in Deutschland, der einfach immer gut gelaufen ist, wo es jetzt gar nicht so die extremen Ausschläge nach unten oder oben gibt und wo man als auch nicht von der Aktivität allzu sehr abhängig ist. Nur wenn ich jetzt gucke auf eine Transaktionsgröße, 8, 9 Millionen EBITDA und drunter, da verabschieden sich halt dann schon viele, die halt dann sagen, dann ist mir es zu klein, komm wieder, wenn es 10 Millionen EBITDA sind. Und das ist genauso, wie Kirsten gesagt hat. Also ich glaube, in dem Bereich so um die 5 Millionen EBITDA, da hat man so verlässlich wirklich so 7 bis 10 Parteien. Und ich glaube, da hat man, glaube ich, schon noch die Möglichkeit, in den Markt reinzugehen und auch mit den Themen dann zu wachsen. Also wenn ich da auf eine spannende Bild-Situation bei 7 Millionen EBITDA draufgehe, da ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht gering, dass ich 2 Jahre später bei 15 vielleicht bin. Und wenn es 15 ist, ist es halt ein Deal für jeden.
Was heißt das denn fürs Pricing, Kirsten? Also ich erinnere mich, wir hatten fast 2 Ausgaben, glaube ich, hier, die Carina Spitzkopf von Partners Group da, die für ihr Marktsegment sehr klar sagte, also die attraktiven Assets sind definitiv nicht risikoadäquat bepreist. Wie sieht das in deinem Markt aus?
Ich denke zumindest besser, wie vorhin erwähnt. Ich glaube, es ist ja immer auch Angebot und Nachfrage und in diesem mittel- und oberen Segment war einfach nicht so großes Deal-Volumen und das hat zu einer recht dramatischen Reduktion der Spreads geführt. In unserem Bereich haben wir eine geringe Reduktion gesehen, eher um die 25 Basispunkte, aber das Pricing ist noch sehr gesund. Also ich denke mal um die 100, manchmal sogar 150 Basispunkte höher als das, was wir in anderen Segmenten sehen, mit einer niedrigeren Leverage. Von daher denke ich zumindest relativ gesehen, ist dieses Lower-Mid-Market-Segment noch besser bepriced.
Thorsten nickt, das könnt ihr nicht sehen. Ja, du hast ja eigentlich einen ganz guten Überblick, oder?
Ja, es ist genauso. Also ich glaube, wenn ich jetzt einen spannenden, attraktiven Deal habe, der irgendwo 20 Millionen EBITDA hat, wo dann schon viele von Debtfonds drauf gucken, also ich glaube, da wäre ein Pricing von 500 Basispunkten und drunter jetzt nicht besonders außergewöhnlich. Ja? Wenn ich halt dann sage, ich bekomme irgendwo den Deal mit 4,75 Marge finanziert, dann ist halt das Gap zu Banken wirklich gering. Dann habe ich nur ein bisschen mehr Marge, habe dafür aber einfach einen deutlich höheren Leverage. Und das ist ja auch dieses Thema risikobepreistes Pricing. Da bin ich schon relativ nah dran und habe auch keine Möglichkeit, irgendwie Richtung 5,50 zu gehen, weil da ist keiner und dann wird es halt schwierig. Aber genau wie Kirsten sagt, also wenn ich jetzt einen Deal habe, der irgendwo ein bisschen drunter ist, das ist Pricing halt schon irgendwo 5,75 bis vielleicht 6,50, je nachdem, welche Richtung es geht. Und ehrlich gesagt, ich finde, bei vielen Transaktionen ist ein Pricing wichtig, aber speziell bei kleineren Unternehmen ist mir es ja viel wichtiger, dass ich einen Partner habe, mit dem ich gut wachsen kann und eine Language im Vertrag habe, mit der ich dementsprechend auch die Flexibilität habe, wirklich Wachstum umzusetzen und jetzt nicht gleich wieder über einen Covenant limitiert bin und dann direkt wieder diskutieren muss, ob man den Covenant neu setzen kann. Also von daher, da bin ich jetzt komplett auch in dem Lager, ich sagen würde, da einen richtigen Partner finden, mit dem es geht.
Wir haben über die Jahre immer mal wieder darüber gesprochen, wie Banken und Debt Funds zusammenarbeiten. Am Anfang waren das ganz klar Gegner, dann haben sich verschiedene Formen der Kooperation gefunden und Kirsten ist ein gutes Beispiel dafür, dass man auch beides machen kann, unabhängig und gemeinsam. Vielleicht erstmal du, Thorsten, ist das jetzt ein so reifer Markt aus deiner Sicht, dass da alle Spielarten der Kooperation schon ausgereizt sind oder könntest du dir noch Ansatzpunkte vorstellen?
Also ich finde ehrlich gesagt, das Produkt, was Kirsten hat und was jetzt nicht viele so offensiv auch wirklich anbieten, dass man sagt, wir gehen als Debtfonds mit einer TLC in der Struktur mit rein, das ist was, was wir total häufig selbst andenken und überlegen und denken, wäre das nicht eine Möglichkeit? Aber ich glaube, in dem Bereich vielleicht auch ein bisschen stärker, auch mit einzelnen Parteien zu kooperieren, könnte super interessant sein. Und da sehen wir wirklich noch relativ wenig. Also wir haben das häufig in Situationen, wo wir dann so ein bisschen die Idee haben. Nur fairerweise wird diese Idee dann von beiden Seiten so ein bisschen kritisch beäugt. Der eine sagt dann, naja, ich mache doch auch die gesamte Unitranche, warum passt denn das nicht? Und der andere sagt unten, naja, also so jetzt irgendjemand oben drauf, der deutlich mehr Marge bekommt, will ich nicht. Ja? Also das zeigt ja auch so ein bisschen, dass es zwar attraktiv ist, aber in vielen Situationen und das auch wirklich jenseits von Usenage dann vielleicht so ein bisschen einfach schwieriger aufgenommen wird. Was ich per se super interessant finde, ist halt das Thema First Out, Second Out, ist irgendwo ein alter Hut mittlerweile, weil es einfach so oft praktiziert wurde. Aber aus meiner Sicht ist es für den Deal einfach wirklich das wichtigste Instrument, wenn es umsetzbar ist, weil man halt einfach diese Lücke hat, was eine Betriebsmittellinie angeht. Wenn ich halt jetzt wirklich eine Struktur habe, wo ich sage, ich habe einen Debtfonds und ich brauche eine 5 Millionen Working Capital Linie, diese 5 Millionen Working Capital Linie zu suchen, das ist unendlich schwierig, da wirst du keinen finden. Und wenn es da irgendwo so ein bisschen eine Offenheit geben würde von Parteien, die auf der einen Seite mit der Doku gut leben können oder gegen die Sicherheiten das machen können, ich glaube, da findet man wirklich auch einen Markt und da ist man vielleicht auch bereit, 1% mehr zu zahlen, aber einfach um die Linie zu bekommen und dementsprechend Flexibilität zu haben.
Kannst du das nachvollziehen, Kirsten? Oder habt ihr noch Ansatzpunkte, was man vielleicht mit den Banken tatsächlich noch mehr machen könnte?
Ich denke absolut, im First-Out-Second-Out-Bereich ist jetzt nichts, was für uns, also für uns ist weniger relevant. Ganz einfach, weil bei kleineren Strukturen man letztendlich nicht durch den Verhandlungsprozess unbedingt durchgehen will, weil es einfach zusätzliche Kosten trägt. Aber ich glaube absolut, in dem Bereich ist noch mehr möglich und vielleicht um auf das zurückzukommen, was ich vorhin erwähnt hatte, in dem Sponsorless-Bereich, wenn man irgendwie mehr in das, wie gesagt, in das Sourcing-Distribution-Network der Banken eintauchen könnte und da eher ein System finden könnte, was gut für die Banken ist, mehr Transaktionen zu machen oder mehr Ancillary-Services zu verkaufen, aber unser Kapital zu nutzen, wäre das vielleicht auch noch eine zusätzliche Möglichkeit, wo man zusammen Geschäfte machen könnte.
Na, das werden wir uns die kommenden Jahre auf jeden Fall weiterhin angucken. Jetzt lass uns nochmal nicht so ganz so weit nach vorne, sondern mal ins nächste Quartal oder auch gern auf den Rest des Jahres gucken. Ihr wart beide jetzt einigermaßen positiv, was das vergangene Quartal anbelangt. Und ich hatte das Gefühl auch, was so die aktuelle Marktdynamik anbelangt. Vielleicht erstmal, Thorsten, bei euch läuft's gerade, hast du eben gesagt. Bleibt das so oder kriegt das sogar noch ein bisschen mehr Fahrt?
Also wie gesagt, Q2 war ein gutes Quartal. Ich glaube, bei Q3, da bin ich mal so ein bisschen vorsichtig, weil da kommen halt die Ferienmonate rein. Und ehrlich gesagt, ich meine, auch wenn ich sehr auf M&A-Seite, wenn gepitcht wird, da wird halt dann bei jedem Zeitplan eigentlich geguckt, dass man idealerweise den Juli, August so ein bisschen ausspart, weil einfach viele nicht da sind. Deswegen, das ist so ein Quartal, was ein bisschen weniger berechenbar ist. Da können Themen jetzt geclosed werden, aber das werden wir sehen. Aber so mit Blick aufs Gesamtjahr bin ich wirklich jetzt doch eher positiv. Ich glaube, es gibt einfach in vielen Situationen einen gewissen Druck. Es war vieles einfach jetzt extrem lange on hold, wo man gewartet hat. Jetzt ist es nicht so, dass die Rahmenbedingungen jetzt irgendwie grandios besser sind, aber irgendwo gibt es vielleicht dann doch einen Handlungsdruck. Und wir haben so intern so ein bisschen auch so Analysen und wo wir auch so ein bisschen gucken, wie ist denn eigentlich so die Pitch-Aktivität zum Beispiel in Europa von unseren M&A-Kollegen, wo wir so ein bisschen Statistik aufführen, so auch zu gucken, wie der Markt anspringt. Und wenn ich mir so die Statistik angucke, dann ist es schon so, dass in den Statistiken eigentlich die Pitch-Aktivität zurzeit relativ hoch ist, was jetzt nicht heißen muss, dass alles, was jetzt gepitcht wird, auch dementsprechend alsbald in Deals sich materialisiert. Aber so per se spricht es ja dafür, dass die Parteien dann doch wieder dran denken, neue Transaktionen machen zu wollen, zumindest eine Sell-Side. Und da wäre ich ganz positiv.
Also was wir schon hören ja von den M&A-Beratern ist, dass die Finanzinvestoren ja einfach ein bisschen Angst haben, jetzt was falsch zu machen. Dann auch tatsächlich ein bisschen Sorge um ihren Job und dann lieber mal gar nichts machen. Das ist auf der Buy-Side und auf der Sell-Side eben auch noch nicht irgendwie genug Leiden, um das, was im Portfolio drin ist und nicht zu einem befriedigenden Preis rausgehen wird, dann doch auf den Markt zu geben. Siehst du das auch, Kirsten? Und wie ist dein Blick ins Restjahr?
Ja, ähnlich wie Thorsten, ich bin auch recht positiv. Ich glaube, das, was wir jetzt an den Pipelines gesehen haben, noch vor dem Sommer, hat gute Aktivität angezeigt. Und ja, August jetzt ist immer ein bisschen schwierig, weil gerade Frankreich, Italien, Spanien ist noch auf Urlaub. Da sieht man jetzt noch nicht so ganz genau, was dann wirklich kommt. Und ebenfalls würde ich jetzt nicht wagen, auf Q3 genau eine Vorhersage zu machen, sondern dann eher fürs gesamte zweite Halbjahr. Also ich denke, das geht so weiter, wie es auch im ersten und zweiten gelaufen ist. Da sehe ich jetzt keinen großen Grund zur Besorgnis, dass sich da große Änderungen tun. Vorsichtig. Ich glaube, das ist, wieder auf das gleiche Thema zurückzukommen. Da, wo wir eigentlich auch auf der Private Equity Seite langsameres Voranschreiten sehen, ist bei der Thematik AI und wie vertretbar sind diese Geschäftsmodelle, weil da kann man halt wirklich Fehler machen momentan. Und da sehen wir eine recht vorsichtige Verhaltensweise. Das sehen wir so, dass wir bei der Finanzierung versuchen, Unternehmen zu unterstützen und dann der Private Equity Sponsor recht spät im Prozess dann doch noch beschließt, das Ganze nicht weiter voranzutreiben, weil sie bestimmte Besorgnisse haben, was deren Businessplan angeht, was in dem Bereich liegt.
Okay, das wird uns wahrscheinlich so schnell auch nicht verlassen. Aber ich nehme mal mit, ihr seid beide, also mindestens mal verhalten positiv für zumindest die beiden kommenden Quartale in Summe und dementsprechend dann auch das Gesamtjahr. Da bin ich sehr gespannt, was dann Q3 bringt. Thorsten, wir werden das dann wieder diskutieren. Erstmal darf ich mich bei euch zweien bedanken. Das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Hat mir sehr gut gefallen. Wir haben ein paar Themen aufgegriffen, die wir gar nicht vorhatten. Das war, glaube ich, aber auch gut. Das macht so ein Gespräch lebendig. Und das habt ihr wirklich prima gemacht. Ich glaube, da war für viele Zuhörer eine ganze Menge drin. Von daher gilt euch nicht nur mein Dank, sondern auch der Dank aller Zuhörer, denen ich wiederum für ihre Aufmerksamkeit danke. Wir sehen uns alle am 15. September spätestens wieder, nämlich auf unserer Deal Sourcing. Darauf freue ich mich sehr und ansonsten hören wir uns natürlich auch im Podcast bald wieder. Macht's gut, bis bald, euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com